Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Hallo. In New York macht seit über 20 Jahren die gleiche Stimme die Ansagen in der U-Bahn. Wir stellen gleich den Radiomenschen dahinter vor. Moderator, das war vorgestern, denkt man sich dagegen bei Radio Helgoland. Dort führt seit ein paar Wochen eine künstliche Stimme durchs Programm, später mehr. Doch zuerst kommen wir zu einem etwas ernsteren Thema. Es war ein Beben in der Musikwelt. Zahlreiche Medien haben mittlerweile über die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann berichtet. Vorangegangen waren Aussagen zahlreicher Frauen in den sozialen Netzwerken. Es geht immer wieder um den Vorwurf eines Systems, in dem Frauen für Partys rekrutiert wurden, auf denen es wohl reichlich Alkohol gegeben und sexuelle Kontakte mit Lindemann üblich gewesen sein sollen. Mutmaßlich Betroffene schildern, sie seien dabei nicht mehr zurechnungsfähig gewesen. Die Anwaltskanzlei Scherz und Bergmann, die Lindemann vor Gericht vertritt, hat darauf am 8. Juni eine Presseerklärung herausgegeben, in der heißt es, dass wiederholt behauptet wurde, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mit Hilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um ihren Mandanten sexuelle Handlungen zu ermöglichen. Diese Vorwürfe weist die Kanzlei alle zurück und bezeichnet sie als ausnahmslos unwahr. Außerdem schreibt sie von vielen Fällen einer, Zitat, unzulässigen Verdachtsberichterstattung und wirft Medien fehlende Ausgewogenheit und Objektivität vor. Sie hat angekündigt, rechtliche Schritte einzuleiten gegen sämtliche Anschuldigungen sowie die mediale Berichterstattung hierzu. Und das hat sie mittlerweile auch getan, mit Konsequenzen. Unter anderem für den Spiegel. Und über die will ich jetzt gerne sprechen mit Medienanwalt Johannes Eisenberg. Herr Eisenberg, das Gericht hat dem Spiegel einige Formulierungen vorläufig untersagt. Warum?
Das Gericht hat erstmal untersagt, die aus Sicht des Spiegels Vermutungen von betroffenen Frauen zu verbreiten, dass ihnen da Psychodrogen verabreicht wurden, die sie da teilweise willenlos gemacht haben. Da gab es den Streit zwischen den Beteiligten, ob das überhaupt ein Verdacht ist, der da geäußert wird, oder ob nur die Vermutung wiedergegeben wird, die bestimmte Frauen geschildert haben, weil sie da Erinnerungslücken hatten und auch sich in Zuständen wiedergefunden haben, die sie sich nicht erklären konnten. Dieser Punkt war eigentlich von vornherein klar, denn dass jedenfalls nicht ein hinreichender Verdacht besteht, dass da K.O.-Tropfen verabreicht wurden, ist selbst von betroffenen Frauen dann ja eingeräumt worden. Meines Erachtens kommt es aber für die entscheidende Frage, nämlich ob man überhaupt über die Vorgänge berichten darf, darauf gar nicht an. Der Spiegel hat geltend gemacht, wir haben das ja gar nicht behauptet, wir haben auch keinen Verdacht behauptet, sondern eine Vermutung. Das Gericht hat dann eine ziemlich feingliedrige Unterscheidung zwischen einer Vermutung, die dann eine Meinungsäußerung wäre, und einem Verdacht gemacht und hat das verboten. Und dann sind noch zwei Punkte verboten worden, die meines Erachtens echte Nebensachen sind. Deswegen will ich da auch nicht lange drüber reden. Da ist im Prinzip vom Gericht gesagt worden, ihr habt mit dem, was ihr uns vorgelegt habt, nicht genug, um das zu belegen. Da ging es um despektierliche Beschreibungen dieser Frauen in dem Rammstein-Milieu. Und es ging um Vorwürfe, dass sich zwei Beteiligte gestritten hätten um eine Frau. Das Gericht hat aber gestattet, dass man über auch detailreich über sexuelle Kontakte des Sängers zu einer Frau, die auch bekannt ist, die auch an Eidelstadt ihre Erlebnisse geschildert hat, berichten darf. Der Sänger hat geltend gemacht, das betreffe seine Intimsphäre und die sei absolut geschützt. Da hat das Gericht gewundene Überlegungen angestellt und gesagt, der hat sich selber in einer Weise zu seinem Sexualverhalten in der Öffentlichkeit geäußert und verhalten, dass er ausnahmsweise diesen Schutz nicht in dem Maße hat wie jeder andere sonst. Und da diese Frau auf ihre eidesstattliche Versicherung genommen hat, dass diese Erlebnisse so gewesen sind und weil dies auch noch durch andere Indiztatsachen belegt ist, dürfte der Spiegel das so berichten. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich an einer entscheidenden Stelle hat der Sänger das Verfahren bislang verloren.
Genau, ich würde gerne noch mal näher in diesen Konflikt zwischen Spiegel und Scherz Bergmann/Till Lindemann schauen. In der Pressemitteilung von Scherz Bergmann heißt es zum Beispiel, mit der Entscheidung des Landgerichts Hamburg ist der schwerwiegendste Vorwurf, der im angegriffenen Spiegelartikel erhoben wurde, gerichtlich verboten worden. Darüber hinaus wurden laut Scherz Bergmann zwei falsche Tatsachenbehauptungen untersagt, also insgesamt wohl 18 Passagen verboten. Und die Kanzlei kritisiert zudem eine aus dem Ruder gelaufene MeToo-Verdachtsberichterstattung. Während der Spiegel schreibt, das Landgericht Hamburg habe dem Unterlassungsantrag von Till Lindemann zwar in Teilen stattgegeben, ihn aber auch in weiten Teilen zurückgewiesen. Der Kern der Berichterstattung vom Spiegel bleibe damit deswegen unberührt. Wer hat denn da jetzt nun recht, Ihrer Einschätzung nach? Ah, okay. Warum?
Ich muss ganz klar sagen, diese lautsprecherische Presseerklärung, die dient dem, was Sie auch zitiert haben, an den Presseerklärungen da vom 8. Juni, nämlich der Einschüchterung der Medien. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Entscheidung des Landgerichts Hamburg anguckt, dann ist sie derartig gewunden und verwirrend, dass man von keinem Journalisten ernsthaft erwarten kann, dass er bei gehöriger Anwendung seiner journalistischen Sorgfalt das voraussehen kann, dass ein Richter das so sieht, wie die das da sehen. Aber grundsätzlich darf, jedenfalls nach dieser Entscheidung, das ist ja nur eine erste Beschlussverfügung, da ist ja noch nicht mal mündlich darüber verhandelt worden, aber grundsätzlich darf über belegte Schilderungen über ein aus Sicht der beteiligten Frau rüdes Sexualverhalten des Sängers berichtet werden, wenn es so unterlegt ist, wie es der Spiegel gemacht hat. Und noch einmal, der Spiegel hat ja gar nicht behauptet, dass er den Verdacht äußert, dass da K.O.-Tropfen verabreicht worden sind. Er hat gesagt, es gibt Frauen, die diese Vermutung geäußert haben. Und hat für sich in Anspruch genommen, dass man das abbilden darf, wenn zugleich auch dargestellt wird, dass es aber nicht stimmt, dass der Sänger was anderes behauptet. Und da hat das Gericht in einer aus meiner Sicht nicht nachvollziehbaren Weise daraus eine Verdachtsschilderung gemacht und sie deshalb verboten.
Nur kurz zum Schluss. Der Spiegel hat angekündigt, sich gegen das vorläufige Teilverbot zur Wehr zu setzen, falls nötig bis zum Bundesverfassungsgericht. Wie bewerten Sie die Chancen des Spiegels?
Also die Rechtsprechungspraxis des Landgerichts Hamburg ist eigenartig, die steht ziemlich singulär. Deswegen wird auch gerne dahin gegangen, wenn man solche Probleme hat. Die versteigen sich ja zu der Auffassung, das wird jedenfalls in dem Beschluss so dargestellt, dass wenn eine Aussage gegen Aussagekonstellation besteht, das heißt, die Frau sagt, da ist was passiert.
Aber was sagen Sie zu den Chancen des Spiegels? Ganz kurz und knapp.
Ich würde sagen, die sind nicht schlecht.
Vielen Dank. Das waren die Einschätzungen von Medienanwalt Johannes Eisenberg zum Rechtsstreit zwischen der Kanzlei Scherz Bergmann und dem Magazin Spiegel. Verfolgen Sie die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland? Am Fernseher oder vielleicht doch auf dem Handy? Wenn Alexandra Popp, Clara Bühl und Lea Schüller auf dem Rasen stehen, dann präsentieren sie sich nicht nur fantastisch mit sportlichen Spitzenleistungen, so wie zuletzt gegen Marokko, sondern sie zeigen sich auch anderswo in guter Figur, nämlich in den sozialen Medien. Und dazu hören wir jetzt die Glosse von Arno Orzesek.
Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
Das WM-Fieber ist eine wunderbare Krankheit, die das DFB-Männerteam hierzulande durch nachhaltigen Misserfolg fast erfolgreich ausgerottet hätte, gäbe es dann nicht das Frauenteam, das mit dem 6:0 gegen Marokko wieder für erhöhte Temperatur gesorgt hat. Und da wird es Sie sicher interessieren, dass die deutsche Torhüterin Merle Froms gern den Ballermann-Hit »Mein Lieblingstier ist die Bratwurst« von Die Amigas mitsingt. Eben das hat die Stürmerin Laura Freigang per YouTube verraten. Und zwar in einem coolen Video, das keineswegs auf die Denunziation von Musikgeschmäckern abzielt. Nein, sämtliche Social-Media-Aktivitäten der Spielerinnen haben laut Sabrina Dirks, der Social-Media-Teamleiterin des DFB, das eine Ziel, nämlich, dass sich unsere Userinnen so nah wie möglich dran fühlen. Und das gelingt in der Tat auch Usern vortrefflich. Die DFB-Kickerinnen bewegen sich ja in den sozialen Medien ähnlich betörend wie auf dem Rasen und haben laut Dirks das Handy überall dabei, weil jeder einen so guten Humor hat hier. Vor Anpfiff des Marokko-Spiels etwa postete die Mittelfeldspielerin Jule Brandt bei Twitter ein Foto von Lena Oberdorf, die verletzungsbedingt auf der Bank saß, unter der Jacke jenen Glückskoala namens Varu zärtlich an die Brust drückend, den Teamkollegin Clara Bühl gehäkelt hat. Da kann man "Oh, wie süß" rufen oder der Sache ernsthaft nachgehen und findet dann auf der Website der ARD Sportschau einen Kurzfilm, in dem Bühl das Häkeln so locker aus der Omas-Sphäre befreit, dass auch hippe Millennials demnächst vermehrt zur Häkelnadel greifen könnten. Dabei ist Bühl nicht einmal die Social-Media-Königin des DFB. Als solche gilt Julia Quinn, die bei der WM nicht dabei ist, dafür aber bei Bild.de die deutsche Elf vorgestellt hat. Jule Brandt schlafe lieber etwas länger. Sarah Däbritz würde auch auf der Pariser Fashion Week eine gute Figur machen. Melanie Leupholz bringe die anderen Mädels mit ihrem Sohnemann ganz smart auf den Mama-Geschmack. Klingt nicht unbedingt so, als sei der Geist der feministischen Revolte ins Team gefahren, aber keine Frage. Nachdem die DFB-Frauen bei der WM 2019 per Social Media verstärkt sichtbar werden wollten, bei der EM 2022 dann auf allen Kanälen unübersehbar waren, stehen sie nun vollends im grellen Licht der digitalen Kommunikation. Das jedoch wie ein besserer Schatten wirkt, schaut man auf die sagenhaften 13,7 Millionen Follower der Schweizer Nationalspielerin und Hochglanz-Influencerin Alicia Lehmann auf Instagram. Lehmann hat sich allerdings das Social-Media-Motto von Gwyn, ich möchte nicht auf das Äußere und Bikini-Fotos reduziert werden, bislang nicht zu eigen gemacht. Bleibt die Frage, ob der englische Frauenfußballverband richtig liegt. Er hat den Spielerinnen verboten, während der WM wie gewohnt herumzuposten. Sie dürfen, wirklich wahr, nur offizielle Posts des Verbands teilen. Irgendwie ein Eigentor. Die amtierenden Europameisterinnen quälten sich zu einem 1-0-Sieg gegen Haiti, 53. der Weltrangliste. Irritierend indessen, laut Bild.de ging die Initiative zum Social-Media-Verbot von den Spielerinnen selbst aus. Falls das keine Bildente ist, bleibt nur Verblüffung.
Wie sich die DFB-Frauen im Netz präsentieren, hat sich in dieser Woche Arno Ozessig in seiner Glosse einmal genauer angeschaut. Hier spricht immer noch Antran. Sie hören Medias Res im Deutschlandfunk und ich präsentiere diese feine kleine Mediensendung noch bis 16 Uhr. Ganz anders funktioniert es mittlerweile im Norden Deutschlands. Radio Helgoland hat nämlich einen Moderator, der wird im Gegensatz zu mir einfach nie müde. Bernd heißt er und verspricht nonstop gute Laune. Zugegebenermaßen, Bernd ist eigentlich kein echter Moderator, sondern nur eine computergenerierte Stimme, die maschinell gelernte Inhalte spricht. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie das funktioniert, Annika Reke hat eingeschaltet und sich erklären lassen, wie Bernd arbeitet.
Kegelrobben, Hummerbuden, Bastölpel, tonnenweise Buntsandstein und künstliche Intelligenz. Ja, auch die gehört mittlerweile zu dem kleinen Stückchen Erde, das oft als Deutschlands einzige Hochseeinsel bezeichnet wird. Denn seit diesem März haben die Computer beim Inselradio von Helgoland das Ruder übernommen.
Hier ist Bernd und ich begrüße euch herzlich zur heutigen Ausgabe von Mehr geht immer. Ich habe eine Geschichte für euch, die mich wirklich beeindruckt hat. Ein tapferer junger Mann hat seinen bewusstlosen Vater bei einem Badeunfall in der Ostsee gerettet. Doch bevor wir in die Einzelheiten eintauchen, möchte ich euch erst einmal mit einem passenden Song in die Stimmung dieses wunderschönen Nachmittags bringen.
KI-Moderator Bernd engagiert sich in seiner Freizeit übrigens für den Umweltschutz, ist außerdem sehr sozial und hat viele Freunde auf Helgoland. So steht es zumindest auf der Website.
Und die Beschreibungen der einzelnen Moderatoren hat ja auch die KI geschrieben. Kommt ja nicht von mir, sondern ich habe gesagt, das ist Bernd, das ist ein Radiomoderator von Radio Helgoland, der interessiert sich für Meer und Umweltschutz und schreibt doch mal ein schönes Bio für den. Ja, und das, was dann zurückkam, steht da jetzt als Bio von Bernd.
Tore Laufenberg ist mittlerweile der einzige Mitarbeiter des Senders aus Fleisch und Blut. Vor 6 Jahren hatte er Radio Helgoland als Bürgerradio gegründet und mit weiteren Mitstreitern Programm für 1500 Inselbewohner und Touristen gemacht. Irgendwann machte niemand mehr mit. Im Team gab es Streit und das Projekt wurde begraben.
Als dann ChatGPT auf den Markt kam, im November letzten Jahres, habe ich mir überlegt, bin ja eigentlich Informatiker und dachte mir, komm, dann musst du auch was machen, schau dir das mal genauer an. Und während ich dann damit so rumprobiert habe, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich damit eigentlich, wenn ich das komplett richtig aufsetze, eine komplette Radioredaktion ersetzen kann. Und auf die Art und Weise dann selber gar nicht mehr das Radio mache, sondern nur noch die technische Grundlagen dazu lege.
Laufenberg hat eine Sendestruktur festgelegt und thematische Kategorien wie Weltnachrichten oder Nordseeküste vorgegeben. Die KI sucht dazu passende Inhalte zusammen und gewichtet sie. Was auf den Sender geht, kann Laufenberg allein nicht kontrollieren. Deshalb beschränkt sich die Datenbasis ausschließlich auf die Meldungen, die von den Presseagenturen reinkommen und die dpa oder Reuters vorab bereits geprüft haben. Dass er das so handhabt, begrüßt Susanne Endres vom Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft der Unis Eichstätt und München. Außerdem zeige Radio Helgoland auch Chancen von KI auf. Zum Beispiel lokale Nachrichten auch dort zu verbreiten, wo Mittel und Personal fehlen. Doch eine KI könne und sollte echte Reporterinnen und Journalisten nicht ersetzen.
Radio gerade lebt natürlich schon von Stimmen von vor Ort, von Lokalrecherche, ja, auch des kritischen Hinterfragens von dem, was passiert bei uns vor Ort. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn wir sagen, das wird sukzessive reduziert, ja. Damit kann Journalismus als Funktion innerhalb von der Gesellschaft eventuell nicht mehr so erfüllt werden. Und ich denke, da müssen wir schon ganz genau hinschauen, wo geht's hin? Ja, also was wollen wir auch? Und inwieweit wollen wir uns als Gesellschaft auch eben einen kritischen Journalismus leisten?
Um sich mit derartigen Fragen auseinanderzusetzen, seien Pilotprojekte wie Radio Helgoland ungemein wichtig, findet Endres.
Weil dadurch einfach auch eine weitere Sensibilität für KI in unterschiedlichen Bereichen auftritt. Ja, also es war bei ChatGPT so, wo plötzlich diese Diskussion um künstliche Intelligenz, die wir in bestimmten Bereichen in der Medienethik zum Beispiel schon lange Zeit geführt haben, plötzlich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gestoßen ist und da tatsächlich erstmal in der Gesellschaft auch so ein kritischer Diskurs darüber aufgetreten ist. Und das wird hier, glaube ich, auf einem anderen Level nochmal fortgeführt.
Dass der Einsatz von KI im Radio irgendwann zur Norm wird, davon ist Programmierer Tore Laufenberg überzeugt. Er bekomme derzeit viele Anfragen. Einige Sender hätten seine Software bereits gekauft und würden sie zum Beispiel zur Erstellung von Texten nutzen. Dadurch ist er das erste Mal seit dem 6-jährigen Bestehen des Senders finanziell im Plus, ohne selbst hinterm Mikro zu stehen. Denn das macht jetzt KI-Kollege Bernd.
Also lehnt euch zurück und genießt die nächsten Stunden mit mir und jeder Menge guter Musik. Viel Spaß.
Also lehnen Sie sich zurück. Radio Helgoland ohne Moderator, dafür mit synthetischer Stimme und maschinell erstellten Inhalten. Sie hörten den Beitrag von Annika Becker. Was wollten Sie schon immer mal? Fliegen, beamen oder einfach nur die Ansagen in der U-Bahn sprechen? Den letzten Wunsch konnte sich der Radiomoderator und Bahnfreund Charlie Pellet schon vor über 20 Jahren erfüllen. Seitdem kennen seine Stimme alle, die jemals in New York waren. Wie es dazu kam und welcher Mensch hinter der Stimme steckt, Peter Mücke ist für uns in New York U-Bahn gefahren.
Stand clear of the closing doors, please.
Diese Ansage kennt jeder New Yorker und jeder New York-Tourist. Jedes Mal, bevor die Türen der U-Bahn-Waggons automatisch schließen, ertönt diese Warndurchsage aus den Lautsprechern.
Stand clear of the closing doors, please.
Den Mann, der diesen Satz vor mehr als 20 Jahren aufgenommen hat, kennt allerdings kaum jemand.
My name is Charlie Pellet. I have been with Bloomberg for 30 plus years and also known here in New York as the guy who says Stand clear of the closing doors, please.
Charlie Pellett arbeitet seit mehr als 30 Jahren bei der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg. Auch mit 67 ist er noch fast täglich auf Bloomberg Radio zu hören. Zu New Yorker U-Bahn-Stimme ist er aber eher zufällig geworden.
Many years ago we had two employees.
Vor vielen Jahren kamen zwei Kollegen aus dem Urlaub aus London zurück und haben gefragt, wieso kann man eigentlich in London die Durchsagen in der U-Bahn verstehen, aber die bei uns in New York nicht?
But we can't understand them in New York.
Die Antwort war einfach, weil damals in New York die U-Bahn-Fahrer noch die Ansagen live ins Mikrofon nuschelten. Also überzeugten die Bloomberg-Leute die New Yorker Nahverkehrsbetriebe MTA davon, die Durchsagen professionell aufzunehmen. Einer der Sprecher, Charlie Pellett.
It must have been maybe a hundred different announcements that they wanted.
Es waren bestimmt 100 Durchsagen, die ich aufnehmen sollte. Die allererste auf der Liste war Stand clear of the closing doors, please. Was die New Yorker heute in der U-Bahn hören, ist diese erste Aufnahme von damals. Eine zweite oder dritte hat es nie gegeben. Niemals hat jemand gesagt, kannst du das vielleicht anders betonen oder nochmal optimieren.
Nobody ever said, oh, can you please say, stand clear of the closing doors, please. Stand clear of the closing doors, please. Nobody ever said, can you tweak this?
Und während die meisten anderen Durchsagen von damals längst verschwunden sind, hat sich diese seit 21 Jahren nicht verändert. Honorar hat Pellett dafür nie bekommen, nur vor 3 Jahren ein kleines bisschen Ruhm durch den Song Bang der New Yorker Band AJR, in dem er einen kleinen Gastauftritt hat.
Here we go. That's my line from the song and they use it a couple of times. Here we go. Here we go.
Vor allem aber ist Pellett ein Eisenbahnfan. Selbst als Bloomberg während der Pandemie einen Limousinenservice ins Büro anbot, nahm er lieber die U-Bahn von Brooklyn nach Manhattan.
I've got a long history with trains.
Ich habe seit langem eine enge Verbindung zu Zügen. Einmal ist sogar eine Beziehung daran gescheitert. Die Frau war genervt, dass ich immer im ersten U-Bahn-Waggon fahren wollte, um vorne aus dem Fenster zu gucken. Natürlich hat es noch andere Probleme in der Beziehung gegeben, aber für mich war der entscheidende Grund, dass ich gerne vorne im Zug sitzen wollte. Gut für Pellets Ehe, die Züge, aus denen man vorne rausgucken kann, sind längst aus dem Verkehr gezogen worden. Dafür reist der Eisenbahn-Freak jetzt durch Europa, um Zug zu fahren. Zuletzt mit dem Bernina Express in der Schweiz.
On my bucket list there is a German train that I can't.
Auf meiner Wunschliste steht auch ein Zug in Deutschland und ich kann es kaum erwarten, damit zu fahren. Wahrscheinlich noch dieses Jahr fliege ich dazu nach Wuppertal. Dort gibt es etwas Einmaliges, die umgedrehte U-Bahn.
Yes, it is called the upside down subway train.
Gemeint ist die Schwebebahn, das Wahrzeichen der Stadt. Auch Pellett ist längst ein Wahrzeichen, ein akustisches in New York. Jedenfalls solange seine legendäre Ansage täglich von Millionen Fahrgästen gehört wird.
If it ends tomorrow, it ends tomorrow. I've had a.
Wenn sie morgen die Durchsage ändern, dann ist es eben so. Ich sehe das so. Ich war mehr als 20 Jahre in New York im Programm. Für eine Broadway-Show, einen Entertainer, ein Restaurant, einen Club oder einen Politiker sind 20 Jahre in New York eine verdammt lange Zeit. Ich bin dankbar, dass ich das so lange machen konnte. Wenn die Ansage morgen verschwindet, dann hatte ich großartige 20 Jahre.
That's 20 great years. One more clean. Stand clear of the closing doors, please.
Charlie Pellett ist seit über 20 Jahren die Stimme der New Yorker U-Bahn und Radiomoderator bei Bloomberg Radio. Sie hörten ein Porträt von Peter Mücke. Sie hat's wieder getan. Nobelpreisträgerin Hertha Müller hat einen neuen Essayband verfasst. Eine Fliege kommt durch einen halben Wald, so heißt er. Und meine Kollegin Dina Netz stellt Ihnen gleich das neueste Werk von Hertha Müller im Büchermarkt vor. Und mit diesem Programmtipp endet Medias Res für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Ihr Interesse. Mein Name ist Antran. Machen Sie's gut und tschüss.